Ja, das freut mich auch, dass ich mit euch jetzt das Wort teilen darf an diesem Weltgebetstag für verfolgte Christen. Und bevor wir uns dem widmen, möchte ich noch beten mit uns. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns wirklich zu dir hin versammeln dürfen, hier noch in Deutschland in aller Freiheit, wo wir nicht um deines Namens willen verfolgt werden. Und möchten uns jetzt um deine Sache kümmern, um dein Wort kümmern. Ja, und ich bitte dich, dass du jetzt Herzen, Ohren aufmachst bei all denen, die hier sind, die hier zuhören und zuschauen, aber auch zu Hause. Ja, und ich bitte dich, dass du mir hilfst, ja, das Vorbereitete sozusagen, damit du wirken kannst, damit du groß wirst. Dir sei Lob und Ehre dafür. Amen. Ja, wir haben Weltgebetstag für verfolgte Christen und ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du solche Berichte wie hier jetzt siehst und hörst. Also ich bin neu wieder drüber erschrocken, wie es auf der ganzen Welt zugeht, wie unsere Geschwister verfolgt werden. Und habe mir dann doch die Frage gestellt, wohin geht die Welt? Wohin geht die Welt? In letzter Zeit hat mich ein Bericht etwas getroffen mit dieser Fragestellung, wohin geht die Welt? Der steht im IDEA vom 21. Oktober. Und da möchte ich euch einige Zeilen davon vorlesen. Da steht drüber, der Koran als drittes Testament der Bibel. Dann dachte ich, ui, habe das Ding durchgelesen. Und da wird allen Ernstes darüber von deutschen Theologen diskutiert, den Koran als drittes Testament mit in die Bibel aufzunehmen. Und ich möchte euch einige Zeilen, ich habe es echt nicht geglaubt, aber ich möchte euch einige Zeilen von diesem Artikel vorlesen. Da steht noch drüber, andere Wege außer Christus. Eine Diskussion unter deutschen Theologen. Also die deutsche Theologin Margot Kessmann sieht die Relevanz von Luther für heute darin, dass wir als Christen von anderen Religionen lernen können, dass es außer Christus auch andere Wege gibt, Gott zu erreichen. Sie gibt zu, dass Luther das selbst noch nicht so wirklich praktiziert hat, aber, und jetzt Zitat, zum Glück sind wir heute viel weiter. Kitzelt dir das auch so in den Ohren wie mir? Auch unsere aktuelle Lage, wir haben es im Gebet gehört, wir haben Einschränkungen. Da darf man sich schon die Frage stellen, wohin geht die Welt? Und ich habe mich entschieden, den vorgeschlagenen Text zu nehmen, von Open Doors vorgeschlagen. Und dieser Predigttext, der steht in Matthäus 5 in der Bergpredigt, die Verse 10 bis 12, und die lese ich uns einmal vor, in der neuen Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja schon vor euch die Propheten verfolgt. Also der Predigttext und das Thema gehen so scheinbar ein klein wenig auseinander, aber ich werde euch gleich zeigen, dass man das ganz gut zusammenführen kann. Wir wollen uns heute Gedanken machen, wohin geht die Welt? Wie reagiert die Christenheit? Wie sollen wir darauf reagieren, wohin die Welt geht? Und ich werde dir zum Schluss die Frage stellen, hast du das Ziel vor Augen? Ja, wohin geht die Welt? In der Welt, da gibt es Verfolgung. Wir haben einen Bericht hier gehört, die auch in die körperliche Verfolgung geht. Fast auf der ganzen Welt gibt es auch wirklich Gefängnisstrafen, gibt es Prügeleien, da gibt es so unzählige Beispiele. Aber es gibt auch Angriffe auf die Christenheit. Wenn ich das hier lese, was in IDEA steht, was heute diskutiert wird, dann sind das auch Angriffe auf die Christenheit. Und auf jeden von uns. Also müssen wir gewappnet sein um diese Dinge. müssen uns auch etwas informieren, um zu wissen, was da auf uns einströmt. Aber sehr viel wichtiger als das ist, dass Gott uns zeigt, wo es für Christen hingeht, wo es für die Gemeinde hingeht. Und das wollen wir festhalten. Dieser Predigttext ist ein Auszug aus der Bergpredigt, steht da ganz am Anfang. Das sind Worte Jesu, er selbst predigt dort. Es ist eingebettet in die Seligpreisung und nachher folgt, was wir letzte Woche gehört haben, dass Christen Salz und Licht in der Welt sein sollen. Ja, im Text ist von Himmelreich die Rede und von einer Belohnung im Himmel. Und das hat mich einfach neugierig gemacht, da mal ganz tief in diesen Text hineinzusteigen. Es sind 3 Verse und ich dachte, ja, easy going, aber Gott hat mich eines Besseren belehrt. Gut, die Fragen, es ist vom Himmelreich und von einer Belohnung im Himmel die Rede, wem das Himmelreich gehört. Und ich habe eine Antwort gefunden, wohin, auf unsere Frage, wohin die Welt geht. Und die steht in der Offenbarung, in Offenbarung 21, sagt Jesus zu Johannes persönlich, als er auf Patmos verdammt war, sagt Jesus zu Johannes, seht, ich mache alles neu. Und Jesus befiehlt Johannes, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Das ist das, was wir in der Bibel lesen, ist wahr und zuverlässig. Das sichert dir Jesus zu. Und Jesus wird alles neu machen. Die Welt, die wird einmal im Himmelreich enden. Und das wollen wir wirklich festhalten. Das ist so wichtig. Das müssen wir begreifen. Es sind weitere Fragen im Text. Sie endet im Himmelreich. Was ist denn das Himmelreich? Und da wird auch von Gerechtigkeit gesprochen. Die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denen gehört das Himmelreich. Aber was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Und um diese zwei Begriffe, da müssen wir uns jetzt mal wirklich kümmern. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir den Rest nachher relativ schnell zusammenfassen. Nun, Gerechtigkeit. An vielen Stellen in der Bibel liest man über Gerechtigkeit, zum Beispiel im Psalm 71, dem Psalm fürs Älterwerden. Da schreibt der Psalmist, wir verkündigen Gottes Gerechtigkeit mit allem, was wir sind, mit unserem Tun, mit unserem Sein, mit unseren Worten, verkündigen wir Gerechtigkeit. Und diese Verse, die münden in einem Staunen vom Psalmist, wo er schreibt, Gott, wer ist wie du? Naja, schön, aber das beantwortet unsere Frage nicht, was denn wirklich Gerechtigkeit ist. Gibt es denn Gerechtigkeit? Ich habe mir auch die Frage gestellt, ist Recht und Gerechtigkeit dasselbe? Ich bin zu einem Hauptergebnis gekommen und das lautet, Gott ist gerecht. Der Einzige, der wirklich gerecht sein kann, ist ausschließlich Gott alleine. Aber wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, dann entsetzt es auch ein klein wenig, denn diese Gerechtigkeit, die führt, und ich weiß, das will keiner hören, aber die führt zu Gericht. Diese Gerechtigkeit führt zu Gericht. Und das will keiner wirklich wahrhaben. Das ist ein echt schwieriges Thema, aber genau deshalb wird man das jetzt am Anfang dieser Predigt einfach mal behandeln, damit wir da durch sind. Also diese Gerechtigkeit führt zu Gericht. Aber wisst ihr, das Gute daran ist, dieses Thema treibt den, der das begreift, wohin? In Gottes barmherzige Hände und nirgendwo anders hin. Diese Erkenntnis, ich bin nicht gerecht, die will doch keiner hören, auch ich nicht. Die will ich nicht hören. Aber diese Erkenntnis ist das, was uns letztendlich auf die Knie bringt, sie zu beugen vor diesem heiligen und gerechten Gott. Und jedes Knie wird sich einmal beugen. Auch das wissen wir, das steht in der Bibel. Jedes Knie wird sich einmal beugen. Und wohl dem Knie oder sein Besitzer, dessen Knie sich jetzt schon beugt vor diesem heiligen und gerechten Gott. Gott führt seine Gerechtigkeit in Gericht oder in Gnade aus. Er führt sie in Liebe oder in Zorn aus, in Heilen oder Zerschlagen. Und wenn du dich jetzt fragst, ob du das willst oder nicht, oder ob das gerecht ist, aber es ist einfach so. Gott kann es nicht anders. Er ist ein heiliger Gott, er ist ein gerechter Gott. Und weil er heilig ist, kann er nicht anders, als dieses Gericht zu üben. Und das kann uns auch Angst machen, aber genau da möchte ich jetzt auch wirklich zusprechen. Jeden, der hier zuhört, ob hier oder zu Hause, davon braucht man keine Angst zu haben. Es wird dieses Gericht geben, aber und Gott führt diese Welt auch zum Ende, aber er möchte, dass wir dann bei ihm sind. Er möchte, dass wir in dieser Gerechtigkeit leben. Und der Jesus Christus allein ist der Weg dorthin. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dann weiß ich nicht, warum man noch darüber diskutieren muss, ob der Koran ein drittes Testament sein muss. Da steht es nicht drin. Jesus ist der Weg und bringt uns in diese Gerechtigkeit, zu dieser Gerechtigkeit. Niemand von uns kann diese Gerechtigkeit von uns selbst herausleben. Das wird nicht funktionieren. Wer das schon probiert hat, du wirst dran verzweifeln. Aber die Bibel hat dafür eine Lösung. Die Bibel hat für alles eine Lösung, aber eben auch um dieses Problem. Wir lesen im Römerbrief, die Sünde hat den Tod gebracht. Aber die Gnade Gottes hat den Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft, die zum ewigen Leben führt, in Jesus Christus. Ohne Christus, ich sage es nochmal, hast du ein Problem. Jesus bekräftigt das an vielen Stellen. Ich möchte nochmal kurz ausführen, warum du ohne Christus ein Problem hast, beziehungsweise nochmal ja, in die Offenbarung gehen, da sagt Jesus, wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun. Und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun. Und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Ihr Lieben, da steht nichts anderes, als dass es im Himmel einfach nur Freiwillige gibt. Du musst nicht dein Knie jetzt schon beugen. Es steht dir frei, Ja zu sagen zu diesem Heiland der Welt. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Jesus führt es weiter aus. Keinen Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die okkulten Praktiken ausüben. Sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich von ihrem Tun, von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Wenn du zu dieser himmlischen Schar schon jetzt gehörst, dann freu dich darüber, wenn du da nicht mehr sehen wirst. Aber es gibt ein Aber. In Vers 14 in Offenbarung 22 steht, glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Da geht es um das heilige Jerusalem, das eines Tages in der Ewigkeit sein wird. Die Tore dieser Stadt werden ihm offen stehen, wenn du deine Kleider wäschst. Und deine Kleider, die werden durch Jesus Christus, durch das Blut Jesu gereinigt. Diese Gerechtigkeit, um deren Willen man verfolgt werden kann, das ist keine sittliche Unfehlbarkeit, sondern es ist schlicht und ergreifend dein Verhältnis zu Gott. Hast du eine Beziehung zu Gott oder nicht? Es ist deine Hoffnung auf Gott, das ist die Gerechtigkeit. Und ich weiß, dass viele Geschwister hier, die hier sind, in dieser Gerechtigkeit schon leben dürfen. Welches Privileg. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die vielleicht auch zuhören zu Hause, die noch nicht in dieser Gerechtigkeit leben. Und ich bitte dich, beug dieses Knie schon jetzt, denn du wirst es einmal beugen müssen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, schreib uns, telefonier uns, wir helfen dir da gerne weiter. Es ist so beruhigend, du musst nichts für diese Gerechtigkeit tun, außer diesen Herrn in dein Leben zu lassen. Und du kannst es auch nicht. Mich macht das ruhig. Weil immer, wenn ich versuche, aus mir heraus es zu tun, es klappt nicht. Ich sage es nochmal, es geht nicht um das Gelingen eines Gutmenschen, es geht um das Gehorchen wollen. Es geht darum, Jesus Christus das Regiment des Lebens zu überlassen, um nichts anderes. Da geht es nicht nur in der Verfolgung darum von unseren Geschwistern, sondern das ist das allererste, worum es geht in einem Leben. Das müssen wir begriffen haben, was diese Gerechtigkeit heißt. Der nächste Begriff des Himmelreichs hat verschiedene Bedeutungen, mindestens zwei. Die erste Bedeutung, es ist Gottes uneingeschränkte und souveräne Herrschaft über die ganze Welt, über die sichtbare und unsichtbare Welt. Die nächste Bedeutung, in Matthäus 6, wir haben es gebetet gerade eben, da lehrt uns Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So lehrt Jesus uns beten. Es geht um die Unterordnung unter diese Herrschaft, dieses gerne Dienen in diesem Reich. Dieses Reich ist weder irdisch, weder rein irdisch, noch rein überirdisch, noch rein geistig, noch eine rein geistige Größe. Und das ist echt verrückt. Es ist schon in der Gegenwart wirksam, es ist aber auch ein werdendes Reich und es wächst. Wir haben es auch gehört, die Kirchen, die wachsen. Dieses Reich wächst. Es war immer das Zentrum von den Predigten von Jesus und von den Aposteln. Und es wird in der ganzen Welt gepredigt werden, bis an das Ende der Welt. Und dann erst wird unsere jetzt bestehende Welt zu Ende gehen können. Das ist uns verheißen in Matthäus 5. Aber es gibt nicht mehr sehr viele unerreichte Gebiete auf der Welt. Das zeigt auch, wo wir stehen in diesem Zeitlauf. Das Reich Gottes ist in Christus gekommen, es ist schon da. Aber es wird erst vollständig, wenn Jesus wiederkommt. Und doch, wo Christus ist, ist es schon da. Ist es was du kapierst? Ich denke, das führt zu einer Spannung. Diese Spannung heißt, es ist schon jetzt, aber noch nicht. Die Bergpredigt ist das Grundgesetz dieses Himmelreiches. Dieses Himmelreich kann nicht mit menschlichen Waffen verteidigt oder gebaut werden. Aber Jesus letzte Worte, die er sagt vor seiner Himmelfahrt, bevor Jesus in den Himmel auffuhr, sagte er, dass er in Apostelgeschichte 1 steht, dass wir werden mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet sein, um dieses Himmelreich zu bauen und es zu verkündigen. Und das ist das, was so ruhig macht, weil wir diese Hilfe haben, diesen Heiligen Geist. Er ist es letzten Endes, der es baut und es verkündigt. Aber das tust du mit deinem Leben, mit deinem Sein, mit allem, was du bist. Das waren Jesu letzte Worte vor seiner Himmelfahrt. Jeder Gläubige, wenn wir Epheserbrief lesen, ist in dieses Reich hineinversetzt und es geht über alle sozialen und nationalen Schranken hinweg, im Prinzip auch über religiöse. Einzig und allein Christus ist der Weg dorthin. Und es gab noch so viel mehr, das ich eigentlich aufgeschrieben hätte, aber ihr Lieben, es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Da werdet ihr noch mehr erfahren, was das Himmelreich und was Gerechtigkeit ist. Aber was das Himmelreich ist, diese Spannung, dieses schon jetzt, aber noch nicht, das müssen wir ein Stück weit verstanden haben. Ich werde auch den Rest der Predigt kurz fassen. Aber das war mir jetzt wichtig, das einfach so gesagt zu haben. Weil es wichtig ist zu verstehen, dass wenn ein Glied der Gemeinde leidet, leiden alle. Weil in jedem einzelnen Christen dieses Himmelreich zu finden ist. Wenn jemand leidet, wenn er beschimpft wird, so wie in unserem Predigttext, und verfolgt wird, dann leiden alle. Dieses Himmelreich ist das, was uns verbindet. Nun, wie reagieren jetzt die Christen, wie reagieren die Gemeinde auf diese Verfolgung, auf den Lauf der Welt, auf solche Dinge? Ich habe versprochen, ich möchte mich kurz fassen. In der Bibel wird es verschieden beschrieben, wie wir darauf reagieren sollen. Ein Beispiel war vor kurzem in Apostelgeschichte 18. wir lesen können über Paulus, als er in Korinth war und den Juden das Evangelium predigte, es aber keiner hören wollte, dann sagt Paulus, doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er ging weiter. Das ist eine mögliche Reaktion auf Anfeindungen, weiterzugehen. Wir brauchen nicht aufhören, dafür zu beten und für die zu beten, die es nicht wissen wollen. Aber Paulus ging weiter. Eine weitere Reaktion, vermeide Beleidigungen, gehen aus dem Weg. In der Sprüche lesen wir da einiges drüber. Zwei Beispiele. Wer einen Spötter ermahnt, erntet nichts als Verachtung. Und wer einen gottlosen Menschen tadelt, kommt nicht heil davon. Und weiter, schicke den Spötter fort, dann haben Zank und Streit ein Ende. Erwidere keine Beleidigung. Das hat Jesus gemacht, auch in Matthäus 5, so dass mit der linken und der rechten Backe, wenn der einer da drauf haut, dann halt auch dahin. Paulus führt weiter aus, vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Ihr Lieben, das ist alles so anders, als dass wir eigentlich gerne reagieren würden. Also mein Naturell, wenn mir einer auf die Backe haut, da fällt es mir echt schwer, da die andere Backe hinzuhauen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn, dann geht es nur mit Jesus. Aber so zu reagieren, wie Jesus es möchte, das hat was mit dem Himmelreich und das hat was mit dieser Gerechtigkeit zu tun, von der hier die Rede ist. Und ihr Lieben, das ist das, wie unsere Geschwister in dieser Verfolgung tun. Das ist das, was die tun. Die haben da vieles mehr begriffen als wir. Wenn wir Verse 10 und 11 miteinander vergleichen, dann scheint es sich eigentlich zu verdoppeln, aber in Wahrheit steht in Vers 10 diese Gerechtigkeit, die ich ausgeführt habe, im Mittelpunkt. Und in Vers 11 steht der Name Jesu im Mittelpunkt. Und das ist wichtig, auch das müssen wir begreifen. Jesus sagte das, weil er wusste, dass seine Nachfolger verfolgt werden würden. Und ihr Lieben, ich möchte es hier einfach mal sagen. Welch Privileg, in einem Land zu leben, in dem wir nicht verfolgt werden, um des Namens Jesu willen. Und ihr Lieben, Corona ist keine Verfolgung um des Namens Jesu willen. Sind wir dankbar dafür, dieses Privileg zu haben, in diesem Land zu leben, wo man nicht verfolgt wird? Wäre Verfolgung nicht manchmal wünschenswert, weil es die Gemeinde zusammenrücken lässt? Und wenn du denkst, Corona ist Verfolgung, lässt es uns zusammenrücken? Ich wünsche es mir, dass es uns zusammenrücken lässt. Wenn in dir der Gedanke hochkommt, wenn Christen hier nicht verfolgt werden können, dann verfolgen wir eben alle, da sind die Christen auch mit dabei. Ich sage es nochmal, das ist Quatsch. Hier steht in der Bibel um seines Namens willen, nicht um Corona willen. Es ist ganz klar, auch diese Gegebenheit, das sind Zeichen der Zeit. Aber lernen wir damit umzugehen, weise damit umzugehen? Ich sage nicht, dass das einfach ist. Nein, im Gegenteil, es ist sogar ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Aber streiten wird dabei nicht helfen und ungehorsam sein, um dann angeklagt zu werden gegenüber offiziellen Stellen, das wird auch nicht helfen dabei. Und ein Hotspot zu werden in dieser Sache, sicherlich auch nicht. Wenn Gott es zulässt, okay. Aber lasst uns weiterhin so verhalten, wie wir es tun, um auch dort ein Beispiel zu sein. Nicht leichtsinnig werden. Ich bin froh, dass das so gehandhabt wird, dass auch unsere Ältesten da so dahinter stehen. Wir wollen doch den Menschen das Evangelium lieb machen. Und Ungehorsam und Streit sind da sicherlich keine gute Waffe dazu. Wir wollen Jesus das Kreuz, wir wollen Jesus und das Kreuz und wir wollen den Menschen den Mehrwert, den du hast, diesen Mehrwert mit Jesus zu leben, das wollen wir doch in unseren Mittelpunkt rücken und dort lassen, so wie wir es bis hierher tun. Zusammenrücken ist gefragt und sich selbst und seine Meinung vielleicht mal nicht so in den Fokus zu stellen. Ja, wir haben es gesehen, die Christen in Verfolgung, oder wir sehen es auch immer wieder, die haben Einheit. Die verhalten sich weise in der Anfechtung. Die rücken Christus ins Zentrum. Das ist der Grund, warum dort die Gemeinden wachsen. Sie halten zusammen. Und deshalb ist es so gut, an unsere verfolgten Geschwister zu denken, für sie zu beten, sehr, sehr regelmäßig, weil es uns selbst einfach immer wieder erdet. Das macht diese Christen in Verfolgung auf der ganzen Welt zu unseren Vorbildern. Und deshalb möchte ich dir noch die Frage stellen, hast du das Ziel vor Augen? Christus wird seine Gemeinde, jeden Einzelnen von uns, ans Ziel führen. Und wenn er jeden Einzelnen, die lokale Gemeinde hier und die weltweite Gemeinde ans Ziel führt, da frage ich, wo schauen wir hin? Was ist die Frage auf diese Antwort, wo geht die Welt hin? Ich habe es euch ein klein wenig aufgezeigt, aber wo schauen wir hin? Schauen wir auf Christus oder rücken wir, jetzt unabhängig von Corona, oder rücken wir manchmal Trennendes ins Zentrum? Ihr Leben, die Nachfolge, die kostet etwas. Und vielleicht kostet sie jetzt, oder ganz bestimmt kostet sie jetzt in diesen Zeiten auch mehr, als dass sie vor diesen Corona-Bestimmungen gegolten hat. Ja, es kostet mehr. Nachfolge kostet etwas. Aber lasst uns bitte nicht darüber streiten, ob wir jetzt zwei Gottesdienste hier brauchen und wann die irgendwann mal anfangen und die ganzen anderen Diskussionen. Ich habe auch keine Lust auf diese Beschränkungen und auf diese Einschränkungen. Aber im Moment ist auch in dieser Situation, und das wird uns begleiten, bis dass wir im Himmel sind, Ausharren und Durchhalten gefragt. Und Gott selbst, das kannst du in 2. Korinther und im 2. Thessalonicher Brief lesen, Gott selbst gibt dir die Kraft dazu, zu diesem Ausharren und zu diesem Durchhalten. Wenn du mit Gott gehst, wird dir nicht versprochen, dass du keine Probleme hier hast. Aber Gott verspricht dir, dich in die Herrlichkeit zu bringen und das Ziel zu bringen. Und ich denke, jeder von uns hat Zeiten in diesem Leben, wo wir doch Gott anklagen und sagen, hey Gott, geht's nicht ein bisschen einfacher? Müssen schon wieder so viele Troubles in meinem Leben hier zu bewältigen sein, diese Stolpersteine im Leben? Mann, ich dien dir doch. Geht es nicht ein bisschen einfacher? Kannst du mir nicht die Steine mal etwas mehr wegräumen? Aber ich möchte echt appellieren, der Mensch ist so, so vergesslich. Haben wir vergessen, was es Jesus Christus gekostet hat, uns zu erkaufen? Dass sein Blut floss? Dass er gestorben ist, den Tod besiegt hat, wieder auferstanden ist? Vergessen wir das ab und zu? Oder sind wir dankbar darum, dass dieser Schuldschein an dieses Holz, an dieses Kreuz, an dieses Fluchholz, wie die Alten gesagt haben, genagelt ist, und zwar so hoch, dass niemand mehr hinkommt, kein Mensch, auch der Teufel nicht. Der Mensch ist so vergesslich und ich appelliere daran, die Dankbarkeit nicht zu vergessen. Möchte ich lernen, wie in Vers 12 noch ausgeführt wird, dass Jubel und Freude wirklich die letzte Antwort auf die Verfolgung, auf die Beschimpfungen, auf Umstände sind. Jubel und Freude ist die letzte Antwort darauf. Das werden wir ganz sicher im Himmel tun. Aber wollen wir warten, bis dass wir im Himmel sind, um zu jubeln und uns darüber zu freuen? Oder wollen wir uns vielleicht nicht jetzt schon dem hingeben? Lohnt es sich nicht, jetzt schon zu jubeln und zu freuen? Und ihr Lieben, jeder Einzelne hat die Wahl, sich zu ärgern oder zu freuen. Und ich wünsche euch da ganz viel Weisheit dazu, zu was ihr euch dazu entscheidet. Amen.